Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio. Wo und wann Sie wollen.
Es regnete am 2. Juni 2013 in Hamburg. Wer weiß, vielleicht wäre sonst alles anders gekommen. Aber weil es regnete, hat Pastor Wilm seine Kirche auf St. Pauli in Hamburg obdachlosen afrikanischen Flüchtlingen aufgeschlossen. Und eine beispiellose Protestaktion, die die Stadt spalten, eine Bürgerbewegung schaffen und immer wieder in Gewaltaktionen eskalieren würde, hatte begonnen. Botschaft der Hoffnung hat Sikat Wilm seine Kirche genannt, in der 80 afrikanische Männer, 40 Christen, 40 Muslime, fast 180 Tage wohnten. Geflohen vor Bürgerkrieg und libyschen Rebellen strandeten sie erst in Lampedusa und dann irgendwann auf Hamburgs Straßen. Viele Menschen haben sich in dieser Zeit der Kirche zugewandt, wollten solidarisch sein oder tatkräftig helfen. Die Sendung Domradio Menschen ist heute zu Gast auf St. Pauli bei Pastor Sikat Wilm. Und wir wollen reden über Lampedusa auf St. Pauli, aber auch herausfinden, wie ist einer, der etwas tut, was alle anderen nicht getan haben? Die Kirchentüre aufschließen und ein schützendes Dach gegen Regen, Obdachlosigkeit und Rechtlosigkeit anbieten. Was hat sein Herz, das die anderen nicht haben? Vielen Dank, Pastor Wilm, dass wir hier sein dürfen. Herzlich willkommen, alle, die eingeschaltet haben. Am Mikrofon Angela Krumpen. Die Sendung Menschen vom Domradio, heute zu Gast auf St. Pauli bei Pastor Sikat Wilm, der als der Pastor bekannt wurde, der Lampedusa auf St. Pauli geschaffen hat, weil er 80 obdachlosen afrikanischen Flüchtlingen Obdach gegeben hat. Wir sitzen jetzt in seinem Pastorat, in seinem Büro und wie immer stellt sich unser Gast am Anfang selber vor. Deswegen bitte, Pastor Sikat Wilm, Alter.
Ich bin 48 Jahre alt.
Der Beruf ist klar, evangelischer Pastor, aber die Berufung?
Die Berufung? Mensch sein.
Die Religion ist auch klar, evangelisch. Aber wie gerne?
Ja, sehr gerne. Das heißt ja frohe Botschaft, evangelisch.
Dass mein Vater ein Laienprediger war, war für mich
ein Segen und ein Erbe.
Von meiner Mutter habe ich
das Soziale.
In einer freikirchlichen Gemeinde groß zu werden, hieß für mich
Engelgemeinschaft. Im positiven Sinne wie auch im negativen.
Theologie wollte ich studieren, um
mein Leben zu sortieren, der Sache wirklich auf den Grund zu gehen.
In meinem Studienjahr in Ghana habe ich begriffen,
dass man auch ganz anders denken kann. Ich habe aber auch begriffen, dass ich Christ bin.
Als mein Heimatpfarrer mir kein Empfehlungsschreiben für eine Pfarrstelle schrieb, war ich
da war ich schon sehr enttäuscht, ja.
Als mein Vater starb
wurde ich wach, sehr wach. Ich war damals 27 und mein Vater starb gerade mal, als er doppelt so alt war wie ich damals.
In dieser Krise habe ich über mich selbst begriffen, dass
es nicht reicht, gelebt zu werden, sondern selbst zu leben. Das ist schon ein Auftrag dann auch.
Als die Gemeinde St. Pauli mich zu ihrem Pastor wählte,
da habe ich mich unglaublich gefreut und das Gefühl gehabt, wirklich anzukommen, auch ja, zu Hause anzukommen.
Das Schönste im Leben an St. Pauli war bisher?
Waren so viele schöne Sachen hier, aber dass ich meinen Partner hier kennengelernt habe, das ist, glaube ich, das Schönste.
Das Schlimmste im Leben an St. Pauli war bisher?
Gewalt hier auf der Straße, Angriffe, das ist schon nicht schön, das gibt's auch.
Dass auf dem Kirchplatz kleine Kinder gefahrlos krabbeln können, ging nur indem?
Ja, indem ich gemeinsam mit meinem Kollegen etwa im Jahr 2003, 2004 es geschafft habe, aus einem No-Go-Area einen Kirchgarten zu machen.
Mit Pflegekindern zu leben heißt?
Das heißt, ein reiches Leben zu haben, das ist nicht immer einfach, aber missen möchte ich keinen Moment.
Hätte ich am 2. Juni 2013 geahnt, was es bedeuten würde, den obdachlosen Afrikanern die Kirche aufzuschließen?
Ja, dann hätte ich es höchstwahrscheinlich nie getan.
Ich sage, Kirche ist kein rechtsfreier Raum, aber ein Raum für Gerechtigkeit, weil
wir brauchen solche Räume, in denen grundsätzlich nachgedacht wird, und das können Kirchen sein, in denen darüber nachgedacht wird, welche Werte uns tragen.
Ich wollte zuerst, dass alle afrikanischen Flüchtlinge bleiben können, weil
also jeder Mensch, der sein Land verlässt, tut das aus großer Not. Und diese Menschen haben ein Recht, eine Würde, die jeder Mensch hat, ein friedliches Leben zu führen und eben auch Gerechtigkeit zu erleben.
Unsere Aktion hat die Stadt gespalten, weil?
Weil das Thema Flüchtlinge sehr polarisiert, weil viele Emotionen da wach werden. Ängste, das merkt man schon. Und gleichzeitig hier exemplarisch natürlich das Thema Migration überhaupt behandelt wird.
Die Situation hier ist immer dann eskaliert, wenn...
Das ist nicht leicht zu sagen, müsste man jetzt jede Situation einzeln anschauen. Aber letzten Endes ist es ein Kommunikationsproblem, was ich in der Stadt merke, ja.
Wir haben dem Papst geschrieben und vom kleinen St. Pauli das große St. Petri gegrüßt, weil...
Weil der Heilige Vater mit seinem Besuch auf Lampedusa ein Zeichen gesetzt hat gegen die Globalisierung der Gleichgültigkeit. Und wir haben in dem Moment uns da sehr, sehr nahe dran gefühlt.
Als die Tür zur Kirche einmal aufgegangen war, ist eine Bürgerbewegung entstanden, weil...
Ja, manchmal muss einer den Anfang machen und dann kommen andere dazu. Das ist eine ganz tolle Erfahrung. Ganz viele Menschen... hat das im Herzen bewegt. Und sie haben gesagt, das ist unsere Sache, wir setzen uns da ein. Es gibt Leute, die ihren ganzen Jahresurlaub dafür aufgewendet haben.
Wenn diese Männer letztlich nicht werden bleiben dürfen, wäre das für mich?
Also es gibt mehrere Optionen für Flüchtlinge in dieser Situation, die könnte man einzeln anschauen. Aber es ist und bleibt das Ziel, dass diese Männer eine Zukunft in Würde haben.
Mit dieser ganzen Aktion habe ich über Presse gelernt.
Ja, wie zweischneidig Presse ist. Also einerseits braucht man die Presse, um ja auch öffentlich zu werden. Und andererseits ist es so, dass es auch Presse gibt, die destruktiv ist, die auch fehlinformiert. Und daran hat man dann zu tragen.
Durch diese ganze Aktion habe ich über Gott gelernt.
Dass wir mehr machen können als Menschen, als wir manchmal uns selber zutrauen. Aber dass Gott sei Dank auch Gott mehr macht, als wir Menschen machen können.
Durch diese ganze Aktion habe ich über die Menschen gelernt.
Dass in den Menschen so viel Hilfsbereitschaft drin steckt, so viel Potenzial. Und man muss eben auch nur den Rahmen dafür geben. Und dann wird dieses Potenzial auch geweckt.
Letzte Frage. Gott ist?
Gott ist Liebe. Gott ist immer gut für eine Überraschung.
Die Sendung Domradio Menschen heute zu Gast auf St. Pauli bei Pastor Sieghard Wilm. Wir stehen hier im Kirchgarten. Ich sehe, wenn ich mich nach links wende, jede Menge Kräne, weil wir sind direkt an der Elbe, richtig? Und wenn ich mich nach rechts wende, dann sehe ich Ihre Backsteinkirche. Die heißt wie?
Na, St. Pauli-Kirche, der ganze Stadtteil heißt nach unserer Kirche.
Wir stehen hier, wo alles angefangen hat. Als Sie am 2. Juni 2013 an einem Sonntag, an dem es regnete, Ihre Kirche aufgeschlossen haben, weil plötzlich 2 Dutzend Afrikaner vor Ihnen standen. Sie haben gesagt, ich habe das schon so oft erzählt, aber ich fürchte, Sie müssen es unseren Hörern noch mal kurz erzählen. Was ist an diesem Sonntag passiert?
Ja, an diesem Sonntag war es noch relativ kalt. Wir hatten doch einen sehr kühlen Mai. Und nach dem Gottesdienst saß ich hier mit unserem Küster und wir tranken noch eine Tasse Kaffee und ich sagte zu ihm, sag mal, es kann sein, dass die Flüchtlinge jetzt wirklich irgendwann vorbeikommen, denn die hatten am Freitag zuvor angefragt, ob sie nicht im Notfall irgendwie bei uns kampieren können hier im Kirchgarten. Und dann hatte ich nichts mehr gehört, aber wir unterhielten uns gerade darüber, irgendwann könnten die Flüchtlinge kommen und dann kamen sie. Und dann habe ich zum Küster gesagt, jetzt mach mal ein bisschen mehr heißen Kaffee. Wir haben Gäste und das waren 30 afrikanische Flüchtlinge am Anfang. Wir haben hier oben eine große Tafel aufgebaut. Es sah ein bisschen aus wie beim Abendmahl, also am Tisch des Herrn. Es war wirklich unter freiem Himmel eine große Kaffeetafel. So fing das alles an. Und dann haben die Flüchtlinge tatsächlich auch entschieden, dass sie hier übernachten. Wobei auf dem Gelände, eigentlich hatten sie ja nur gefragt, ob sie hier ihre Matratzen ausrollen können. Und dann war es aber zu feucht und dann habe ich die Kirche aufgemacht.
Was ja ein unglaublich symbolischer Akt war. Sie haben gerade im Fragebogen gesagt, als ich Sie gefragt habe, würden Sie es nochmal machen, wenn Sie wüssten, was daraus geworden ist. Nein. Ist das Ihr Ernst?
Also, wenn man den ganzen Umfang vor... Es ist gut, dass man manchmal nicht alles weiß, ja. Denn der ganze Umfang der Arbeit, der war ja gar nicht abzusehen. Also auch, was das alles auslöst. Und deswegen schützt einen manchmal auch eine gewisse Naivität. Aber die war schon da. Wir haben den ersten Schritt gemacht. Aber so fangen eben Dinge auch an, indem man den ersten kleinen Schritt macht und dann kommt der nächste und so weiter. Nein, ich bin sehr, sehr froh, dass wir es gemacht haben. Also das war genau das Richtige. Aber ich glaube, ich hätte es gescheut, wenn ich gewusst hätte, was da alles dran hängt.
Sie haben was gemacht, was alle anderen nicht gemacht haben. Und in einem Interview haben Sie geantwortet, ja, was hätte ich denn tun sollen? Was glauben Sie, warum haben Sie was gemacht, wo alle anderen gesagt haben, tja, die Schultern zucken, ist eben so, kann ich auch nicht ändern, ich kann nicht die ganze Welt retten?
Also ich habe doch gelernt, man kann nicht immer auf die anderen warten. Man muss eben auch selber mal den ersten Schritt tun, ohne genau zu wissen, ob es jetzt richtig ist. Das ist ja auch der Glaube letzten Endes, ist ja auch Schritte setzen im Vertrauen, dass der Weg ein guter ist. Und ich meine, es ist so einfach, das ist doch das, was Jesus gesagt hat auch, dass wir unsere Herzen öffnen, dass wir auch unsere Häuser öffnen. Gastfreundschaft, das kommt überall vor in der Bibel und nicht nur darauf warten kann, dass eine Institution jetzt irgendetwas macht, sondern die Frage ist an einen selbst.
Sie haben was Spontanes gemacht, was gleichzeitig sehr symbolisch war. Sie haben die Tür zur Kirche geöffnet, indem Sie Ihr eigenes Herz geöffnet haben, und das hat viele Menschen dazu gebracht, hier hinzukommen und mitzumachen. Und in einem Artikel stand, kaum war die Kirche offen, brachten die Hamburger Brot. Doch weil der Mensch nicht von Brot alleine lebt, kochte Bajan, der Wirt, vom benachbarten Café für alle Suppe. Dann kamen die Autonomen aus der Hafenstraße mit dem ersten selbstgebackenen Kuchen. Der Fanclub von St. Pauli brachte T-Shirts. Der Präsident des Fußballvereins spendete sämtliche Bettbezüge. Starkoch Tim Melzer schickte eine Kühltruhe. Und die Hamburger Kaffeerösterei will Kaffee liefern, solange Bedarf ist. Das klingt so, als hätte jeder das getan, was er kann, weil einer das Herz aufgemacht hat.
Ja, das ist so eine Art Kettenreaktion. Das ist ja ganz, ganz toll, das zu erleben. Also es ist so ein Dominoeffekt, ne? Und es war wirklich so. Es nahm gar kein Ende, auch mit der Hilfsbereitschaft der Leute. Und manche Leute haben ganz bescheidene Sachen nur zur Verfügung gehabt. Eine alte Frau, die in Russland geboren ist, brachte irgendwie ein Kilo Äpfel vorbei. Und ich fand das aber eine ganz, ganz großartige Geste. Und wir haben auch jemanden gehabt, der ist im Rolls-Royce hier vorgefahren und der hat uns 400 Euro auf den Tisch gelegt und ist wieder abgedüst. Also so unterschiedlich sind dann auch die Reaktionen gewesen der Leute. Manches sehr verstetigt dann nachher auch in der Unterstützung. Also hier die örtliche Gastronomie, die Cafés und so weiter. Und gesagt, was wollt ihr für eine Suppe heute Abend? Ich mache euch das und so weiter. Wir haben auch ganze Paella-Pfannen hier aufgebaut bekommen, von der Gastronomie und so. Unglaublich, aber das kann St. Pauli ja auch. Es ist ja auch ein sehr gastfreundlicher Ort. Hier sind so viele Touristen, hier ist so viel Ausgehbetrieb und so weiter. Aber da haben eben doch alle Leute, die hier auch ihr Geschäft haben, verstanden, jetzt ist mal was anderes dran. Ne? Und die haben es wunderbar gemacht.
Wenn man ein bisschen tiefer schaut, glaube ich, dass jeder in Europa, der ein Herz und ein Hirn im Leib hat, sich schämt für das, was passiert. Für das, was passiert, wenn die Flüchtlinge im Mittelmeer ertrinken, die nicht ertrinken, in unwürdigen Bedingungen, Flüchtlingslagern leben, zurückgeschickt werden. Und dann haben wir noch Frontex und sorgen dafür, dass keiner mehr durchkommt. Und ich glaube, dass, oder ich frage Sie, ist so eine Aktion, wie Sie gemacht haben, einfach auch eine Möglichkeit, was von dieser Scham zu bewältigen?
Ja, also ich meine, es gibt ja Leute, die sind ganz betroffen, so. Aber was ist eigentlich Betroffenheit für ein Gefühl? Das ist dann so, dann geht's einem nicht gut. Erwächst daraus eine Aktivität oder eine Passivität? Das ist ja irgendwie die Frage. Und manche Leute lesen die Zeitung oder schauen Fernsehen oder hören Radio und sind dann hinterher ganz fertig und betroffen und es lähmt sie eher, als dass es aktiviert. Und hier ist doch etwas ganz, ein anderer Impuls irgendwie gesetzt worden damit. Und die Leute wurden alle ganz wach und aktiv und entdeckten sich in ihren Fähigkeiten. Also ein ganzer Stadtteil hat sich ja sozusagen auch gefunden in seinem Potenzial. Das ist ja das Erstaunliche. Wir sind ja selber, also wir haben es den Afrikanern zu verdanken, dass wir selber als Nachbarn enger zusammengerückt sind, ne?
Sie haben als Kind schon gelernt, dass es die Aufgabe der Kirche ist, den Notleidenden zu helfen. Was genau Sie als Kind gelernt haben, das erzählen wir nach den Nachrichten. Die Sendung Domradio Menschen, heute zu Gast bei Pastor Sieghard Wilm, Pastor auf St. Pauli. Wir sitzen jetzt in einem Café direkt neben Ihrer Kirche. Es war ein ganz gemütliches kleines Café, was Sie sehr unterstützt hat in der Zeit Ihrer Protestaktion. Sie hören deswegen im Hintergrund, wie gerade unser Café angerichtet wird. Und wir sind hier, weil Sie eine Hilfsaktion für afrikanische Flüchtlinge im Sommer angefangen haben und Sie sich jetzt Zeit nehmen für diese Sendung. Ich habe eben schon gesagt, Sie haben schon als Kind gelernt, dass es richtig und wichtig ist, Menschen in Not zu helfen. Für Ihre Eltern, Mitglied in einer evangelischen Freikirche, war das selbstverständlich. Wie haben Sie das als Kind wahrgenommen, dass es selbstverständlich ist, Menschen in Not zu helfen?
Also meine Eltern haben ja beide, so wie ich sie erlebt habe als Kind, immer Menschen geholfen. Wir haben immer ein offenes Haus gehabt, immer viel Besuch. Und es war auch immer klar, dass es nicht nur Europa gibt, sondern dass es auch Afrika gibt, dass Menschen in anderen Ländern in Armut leben, dass man sich um die sorgt. Meine Eltern sind ja beide Flüchtlingskinder und ich denke, es hängt damit zusammen, dass sie das selber ja erlebt haben, was es heißt, auch arm zu sein. Also das haben unsere Eltern auch immer erzählt. Meine Mutter hatte zum Beispiel eine Zeit lang nur ein einziges Kleid und dieses Kleid, wenn es gewaschen wurde, dann musste sie im Bett bleiben den Tag. Oder mein Vater ist barfuß zur Schule gegangen und hat auch mir mal erzählt, dass er irgendwann schwach wurde und tatsächlich Kartoffeln geklaut hat. Also das sind alles so Situationen der Armut, die sich tief in meinen Eltern eingeprägt haben. Und das hat schon dazu geführt, dass sie immer gespendet haben und unterstützt haben. Viele Missionare auch in verschiedenen Ländern. Und die sind eben dann auch bei uns zu Hause gewesen, haben von Situationen aus anderen Kontinenten erzählt.
Ihr Vater ist früh gestorben, war Laienprediger. Was glauben Sie, hätte er gesagt zu Ihrer Aktion?
Also das kann man ja nur so vom Herzen her, von der Intuition her sagen. Und ich habe das Gefühl, dass mein Vater ganz hinter mir steht. Und es genauso gemacht hätte. Und das ist schon ein gutes Gefühl.
Sie haben gesagt, sein Predigen war ein Erbe für Sie. Predigen Sie so ähnlich?
Nein. Also ich erinnere mich daran, dass ich als kleines Kind sehr, sehr fasziniert davon war, dass sich mein Vater vorne so hinstellte mit der Bibel in der Hand und dann predigte. Das fand ich ganz großartig. Und dann später, so in der Pubertät, fing ich an ihm herumzukritteln. Ich erinnere mich noch genau, dass wir irgendwie am Mittagstisch saßen oder an der Kaffeetafel und ich dann irgendwie meckerte und die Predigt meines Vaters so auseinandermontierte. Also das war dann schon sehr, sehr einfach manchmal, wie er so gepredigt hat. Aber heute mit einigem Zeitabstand kann ich sagen, er hat es eben so gemacht. Es war authentisch und man hat schon gemerkt, die Menschen haben ihm das abgenommen. Also viel stärker abgenommen, als wenn da irgendein akademisch geschulter Mensch gestanden hätte. Nein, das, was mein Vater gesagt hat, das hat er auch wirklich so gemeint und auch so geglaubt. Das war echt.
Genau, das ist das, was Freikirchen oft haben. Man kann von der Enge, die da herrscht, denken, was man will. Aber ich finde, es sind oft Menschen, die wirklich ganz aufrichtig versuchen, mit Gott durchs Leben zu gehen.
Ja, und das habe ich bei meinem Vater ja gespürt. Also mein Vater und Gott, also die waren per Du. Das hat man wirklich gemerkt. Und das hat er eben auch schon vermittelt. Und er hat mir auch, als ich anfing, Theologie zu studieren, immer klar gemacht, dass ich doch bitte nicht so wie einer werde, der nur über etwas redet. Das habe ich schon von meinem Vater, dass da ein schlichter Satz viel mehr wert ist als irgendein großes rhetorisches Gebäude, was dann doch wie ein Kartenhaus in sich zusammenfällt.
Ihnen ist die Welt dann auch zu eng geworden in diesem Dorf in Schleswig-Holstein, in dieser Freikirche. Und im Zivildienst haben Sie sich das Kontrastprogramm gesucht, ein Crashkurs in Sachen, wie das Leben auch sein kann.
Also ich musste weg von zu Hause, das habe ich natürlich gemerkt. Das ist ja auch eine ganz natürliche Bewegung, dass man nach draußen geht, dass man in die Welt geht. Aber ich bin tatsächlich derjenige, der am weitesten weggegangen ist von uns drei Kindern. Mein Bruder hat sich die Wäsche immer noch zu Hause waschen lassen, während ich schon sehr, sehr selbstständig war. Durch den Zivildienst hat mich selbstständig gemacht. Es war Arbeit, die war sehr schwer, mit Drogenabhängigen und psychisch Kranken. Also da kamen Menschen, die ganz viele Tätowierungen hatten und wilde Lebensgeschichten. Da war ich einfach Dorfjunge. Das hat mich am Anfang total irritiert, fasziniert, aber auch da bin ich schon sehr auch an meine Grenzen gestoßen. Also das war schon sehr heftig und ich habe in der Zeit natürlich auch Sachen erlebt, zum Beispiel, dass sich jemand einen goldenen Schuss gesetzt hat, eben der in meinem Alter war und dann gestorben ist. Und das ist ein Mensch, den ich schon auch sehr mochte. Und das fand ich unglaublich schlimm. Und es hat auch meinen Glauben erschüttert. Wir haben auch einen psychisch Kranken gehabt, der auf die Autobahn raufgelaufen ist. Also es sind einfach so Bilder, die man dann lange mit sich herumträgt. Da ist dann aber auch so der einfache Kinderglaube zerbrochen. Das würde ich schon sagen. Also ich habe nachher die Scherben meines Glaubens irgendwie versucht aufzusammeln und geguckt, was mache ich denn jetzt, ja? Also ich konnte auch nicht mehr so beten wie vor. Es war einfach erstmal ein Stummsein. Und aus diesem Verstummen wurde langsam ein Schweigen. Das ist eben ein Riesenunterschied. Also das Verstummen und dann aber das Schweigen. Und dann habe ich verstanden irgendwann, dass das auch wieder eine Form des Gebets ist, vor Gott zu schweigen.
Sie haben die Scherben aufgesammelt. Ihnen war klar, dieses Leben in der Freikirche ist mir zu eng. Und Sie haben Theologie studiert, trotzdem. Und darüber sprechen wir gleich. Mit der Sendung Domradio Menschen sind wir heute zu Gast auf St. Pauli bei Pastor Sieghard Wilm. Wir sind jetzt hier im Pastorat und zwar sind wir im Treppenhaus. Pastor Wilm, Sie sitzen schon auf der Treppe. Ich stehe noch hier und schaue mal nach oben. Es ist ein lindgrün gestrichenes Treppenhaus mit einem großformatigen Porträt von Ihnen, was ein Freund gemalt hat. Man sieht Sie da als Pastor in Amtskleidung mit so einem großen weißen Kragen. Und dahinter sieht man ganz St. Pauli mit allem, was man sich unter Reeperbahn und Table Dance und so vorstellen kann. Und vor diesem Bild steht eine afrikanische Statue, Holzstatue aus Ghana. Und hier am Treppenaufgang sind auch noch jede Menge andere Sachen aus Ghana. Das hat seinen Grund, dass wir jetzt hier stehen. Denn Sie haben als junger Mann Theologie studiert, alles aufgesogen wie ein Schwamm, was das Studium zu bieten hatte. Und besonders beeindruckt hat ein Professor Sie, von dem Sie in die Befreiungstheologie eingeführt worden sind und politisch geworden sind. Sie haben gesagt, da bin ich politisch geworden. Und wenn Sie jetzt mal ein bisschen rutschen, kann ich mich neben Sie auf die Treppe setzen. Und dann können Sie mir sagen, warum Sie da politisch geworden sind.
Also ich habe bei Professor Sundermeier in Heidelberg gelernt, dass es Befreiungstheologie gibt, damals in Südafrika, ein ganz, ganz wichtiges Thema, dass eben die Menschen, die im Apartheidsregime unterdrückt worden sind, verstanden haben, dass die Jesusgeschichte und auch die Geschichten des Alten Testaments, also etwa Auszug der Kinder Israel aus Ägypten, das sind ihre eigenen Geschichten. Das heißt, es geht um Freiheit ganz, ganz stark in der Bibel. Das ist einer der zentralen Begriffe. Und das habe ich damals verstanden, dass es eben auch eine politische Dimension hat.
Ganz viele von Ihren Kollegen und ganz viele Christen sehen das anders und sagen, ich will Jesus nachfolgen, aber Politik hat damit nichts zu tun.
Ja, also es hat jemand mal gesagt, man könne mit der Bibel in der Hand ja nicht ein Land regieren. Und sinnvoller Kommentar dazu ist zu sagen, aber ohne die Bibel in der Hand möchte man damit, dass jemand ein Land regiert. Man darf sich nicht erschöpfen in der Tagespolitik. Wir sind hier in einem Stadtteil, der natürlich auch geprägt ist von sozialen Verwerfungen. Also ganz vieles ist hier wie im Brennglas natürlich auch. Da kann man als Kirche gar nicht anders, als eben auch sich dazu zu stellen. Und das heißt ja politisch sein.
Professor Sundermann hat Sie so beeindruckt, dass Sie gesagt haben, ich will auch nach Afrika. Sie sind ein Jahr nach Ghana gegangen als Student und haben da ganz neue Dinge erlebt, unter anderem, dass Sie gemerkt haben, Glauben kann eine Heilungsdimension haben, hat mit der Gesundheit zu tun. Was haben Sie da erlebt?
Das Thema Heilung ist ein wichtiges Thema in der Bibel. Jesus selbst hat geheilt, dass der Glaube etwas Heilendes hat. Das darf man sicher nicht so verstehen, als sei das ein Ersatz für eine Pille oder ein Medikament oder eben eine notwendige Operation. Das ist es nicht, aber jeder Arzt weiß, dass die Gesundung nur dann eintritt, wenn der Patient tatsächlich auch den Glauben hat, dass Heilung möglich ist. Ich habe in Afrika verstanden, dass Heilung ein ganzheitliches Konzept ist. Es geht also nicht darum, etwas zu reparieren im menschlichen Körper, so wie, als wenn man irgendwie ein Ersatzteil ausbaut und wieder einbaut. Wir haben in unserer technisierten Welt oft ein eigenes Missverhältnis zu unserem Körper, indem wir ihn tatsächlich betrachten wie eine Maschine und dann ärgerlich sind, wenn irgendetwas kaputt ist. Aber das Thema Gesundheit Und Heilung und Ganzheitlichkeit wird für uns meistens erst dann akut, wenn wir krank sind. In Afrika wird deutlich, dass Heilsein ein Zustand ist der Harmonie, des Ganzseins und des Zusammenhangs mit den anderen Elementen, auch mit den anderen Menschen, aber auch mit den Kräften der Natur. Und davon können wir als Westler sehr, sehr viel lernen.
Dieses Jahr in Afrika, hat Ihnen das geholfen, diese Rettungs- und Protestaktion hier zu machen für und mit afrikanischen Flüchtlingen?
Afrika, das war Fremdheit und auch Einsamkeit durchaus, die ich ausgehalten habe oder manchmal auch erlitten habe. Und dann ist es aber doch so gewesen, dass mir das eine oder andere vertrauter wurde und ich selbst ein Teil wurde, bin in einer Häuptlingsfamilie quasi adoptiert worden. Ich denke schon, dass mir das kulturelles Hintergrundwissen beschert, was ich jetzt auf St. Pauli unbedingt gut brauchen kann. Denn hier sind ja Menschen sehr verschiedener Kultur und Identität auch. Dass jetzt Menschen aus Westafrika hierher kommen, das ist natürlich da schließt sich irgendwie ein Kreis für mich. Also ich nenne mal ein paar ganz einfache Beispiele. Also in Ghana werden immer Hände geschüttelt und zwar viel, viel länger als bei uns. Und man macht es immer gegen den Uhrzeigersinn und geht so im Kreis rum und gibt allen die Hand. Und Begrüßungszeremonien sind sehr, sehr wichtig. Man fällt nie mit der Tür ins Haus. Bei uns ist die Rede oft im Vergleich dazu sehr, sehr kurz und sehr angebunden. Und man darf auch nie Nein sagen. Das heißt, auch wenn man etwas nicht will oder so, darf man nicht sagen, nein, das will ich nicht, sondern dann muss man eben sagen, yes, come tomorrow, also das auf den nächsten Tag schieben oder sich irgendwie rausreden. Aber man darf niemals jemanden brüskieren. Also es ist eine Kultur, die sehr, sehr viel mehr achtet auf Höflichkeit die auch diskursiver ist. Wir sind oft sehr, sehr schnell und sehr kurz und knapp. Afrikaner wundern sich immer, dass bei uns der Gottesdienst nach einer Stunde vorbei ist. Dann fängt das in Afrika eigentlich erst so richtig an, gemütlich zu werden, so nach der zweiten oder dritten Stunde. Natürlich verstehe ich auch, wie fremd es sein muss für Afrikaner, wenn sie erleben, dass bei uns heißt es, fromm zu sein, in der Kirche zu sein, still zu sein. Das ist das Erste, was die Eltern auch den Kindern beibringen. Der Zeigefinger wird auf die Lippen gelegt und psst, ne? Still, Kirche. Ne? Und in Ghana ist genau das Gegenteil der Fall. Also da, wo Menschen zusammen sind, um Gottesdienst zu feiern, da wird es sehr, sehr laut.
Nach dem Studium sind Sie Vikar geworden, aber 1993 stand Ihnen erstmal die bisher in Ihrem Leben größte Krise bevor. Darüber sprechen wir in der zweiten Stunde, aber vorher hören wir zur vollen Stunde den Text, den Sie für uns ausgesucht haben.
Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. 2. Timotheus 1, 7-10.
Die Sendung Domradio Menschen, heute zu Gast auf St. Pauli bei Pastor Sieghard Wilm. Wir sind jetzt in Ihrer Kirche, eine Kirche von 1820, eine große, hell gehaltene Hallenkirche mit großen, hellen Fenstern. Ich sehe hier vorne einen weißen Flügel. Das ist der Ort, an dem Lampedusa auf St. Pauli stattfindet. Hier haben 80 afrikanische Flüchtlinge fast 180 Tage lang geschlafen. Pastor Sieghard Wilm, Sie haben einen Text mitgebracht aus der Bibel. Warum diesen Text?
Also das ist ein Spruch aus dem Timotheusbrief, der mich eigentlich das ganze letzte Jahr begleitet hat und mir wirklich Kraft gegeben hat. Ich habe diesen Spruch ausgesucht, weil er zentrale Momente anspricht, dessen, was ich hier erlebt habe. Also wer plötzlich 80 Gäste hat oder eben in manchen Nächten waren es auch 100 oder 120, dem kann schon Angst und Bange werden. Also der kann sich schon fürchten. Und ich habe im Zusammenhang natürlich jetzt mit den Flüchtlingen so viel von Furcht erlebt. Also allein die Furcht natürlich in den Gesichtern der Männer, die nicht wussten, wohin. Die vertrieben wurden auch aus Italien, die vorher schon aus Libyen vertrieben worden sind, wo sie als Gastarbeiter gearbeitet haben. und die dann hier in Hamburg wieder Vertriebene sind, und zwar von einer Parkanlage zur nächsten, und deren Hoffnungsort dann eben die Kirche war, die hier einfach gefragt haben, ob sie campieren können, dort, wo die Gräbereien sind. Das fand ich natürlich auch zynisch, dass die Überlebenden einer Katastrophe danach hier neben den Toten schlafen. Und das war ja der Grund, warum ich dachte, intuitiv, das geht jetzt so nicht. Du musst die Kirche aufmachen und die Leute müssen hier in die Kirche rein.
Wenn Sie sagen, dieser Spruch hat mich durch das Jahr getragen, und Sie sagen, natürlich bin ich da in Kontakt mit Furcht gekommen, haben Sie sich dann daran erinnert, an diesen Spruch, und konnten die Furcht, den Geist der Furcht, den Gott nicht gegeben hat, durch den Geist der Liebe ersetzen?
Also ich denke, ich möchte wirklich ehrlich in dieser Hinsicht auch sein. Es gibt Momente, da klopft einem das Herz. Es gibt Momente, da fürchtet man sich vor etwas. Also als die Polizei hier unser Gelände umstellt hatte, da habe ich mich gefürchtet. Das muss ich schon sagen. Das waren 10 Tage, die waren wirklich dramatisch. Dass also jeder Flüchtling, der das Gelände verlässt, dann von der Polizei eben auch abgegriffen wird zur Personenkontrolle und auch mitgenommen wird auf die Wache. Das waren dramatische Momente, und da ist es dann schon so. Wir sollten ehrlich sein, auch zugeben, dass wir auch als Mensch, ist es ganz natürlich, dass wir auch Ängste haben. Das müssen wir nicht verstecken. Aber es gibt eben doch die Erfahrung, dass man die Furcht, wenn man sie spürt, annehmen kann und dann doch mit anderen Kräften, die einem dann in so einer Situation auch zuwachsen. Und das ist eine Erfahrung, die man macht. Also Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft. Und diese Kraft, die wächst, also die wächst auch in den Momenten und den Situationen einem zu. Und ich finde immer sehr wichtig den Gedanken, wenn ich schwach bin, dann sei Gott meine Stärke. Also wir spüren ja auch schwache Momente. Also es gibt, ich bin auch mal übernächtigt oder auch nicht gut drauf oder so. Das ging mir auch in der Zeit so, als die Flüchtlinge hier waren. Da hat man ja auch nicht auf alles eine Antwort, und auch nicht jeder Tag ist gleich gut. Aber dann ist Gott meine Stärke. Und dann natürlich der Geist der Liebe. Es ist keine Furcht in der Liebe. Da mag jemand auch sagen, das ist naiv, die Welt anzuschauen mit Liebe, aber wie denn sonst? Also diese Kraft der Liebe, die kennen wir ja, und die brauchen wir ja auch alle. Also ich kenne auch keinen Menschen, der nicht liebt. Auch ganz schwierige Menschen haben irgendwo diese Kraft in sich. Sie muss dann eben nur geweckt werden.
Die Sendung Menschen, heute zu Gast auf St. Pauli. Wir stehen jetzt hier mit Pastor Sickert Wilm auf einem Berg, der ist 12 Meter hoch, was die Hanseaten so Berg nennen, und schauen auf die Elbe. Im Hintergrund hören Sie die Lautsprecher von einer Hafenrundfahrt. Hier fahren auch viele Boote vorbei, ein weißes und ein rotes, und es geht ziemlich schnell durch die Elbe. 1993 ist Ihr Vater gestorben. Und das hat Sie so radikal mit Trauer und Entsetzen über die Endlichkeit konfrontiert, dass Sie in eine tiefe Krise gestürzt sind. War das die erste wirkliche Konfrontation mit dem Tod?
Ja, ich habe meinen Vater ja selbst gesehen, als er gerade gestorben war. Er ist auf der Straße gestorben und die Nachbarn haben uns gerufen. Und das war schon ein Schock. Das geht einem durch Mark und Bein durch, und es wird mir in dem Moment bewusst, auch ich bin sterblich. Und lebe dein Leben, das ist einfach der Auftrag, den ich daraus ja auch sehe in der Sterblichkeit. Also wir sollten nicht unendlich lange warten, um das zu tun, was wir denn wirklich für richtig halten, und auch um uns zu zeigen. Das sehe ich schon als einen Auftrag, den wir auch haben, uns zu zeigen auf dieser Erde, in der Zeit, die uns zur Verfügung steht. Und nicht gelebt zu werden, sondern eben selbst zu leben.
Diesen Auftrag, selbst zu leben, den zu spüren, das hat gemacht, dass Sie sich mit einer Seite in sich selbst konfrontiert haben, wo Sie vorher nicht hingeguckt haben. Was ist passiert?
Also es ist ja so, dass wir alle bewusst oder unbewusst immer gucken, was denken die anderen über uns und welche Erwartungen haben die anderen auch an uns und wie sind wir von anderen gemeint und gewollt. Es gibt Bereiche bei einem selbst, die muss man erst erkunden wie einen fremden Kontinent. Das ist eben auch die Sexualität. Also gerade wenn man groß geworden ist in einer Familie, in der das ein sehr tabuisiertes Thema ist. Und ich bin in so einer Familie und auch in so einer Gemeinde groß geworden. Da war es völlig unvorstellbar, homosexuell zu sein. Also allein schon das Wort. Mit 20 Jahren hätte ich auch das alles beurteilen können. Und zwar, wir sind ganz klar so erzogen, dass Homosexualität Sünde ist. Und ich habe das sicher im Alter von 20 Jahren auch selber verurteilt. Es war für mich völlig undenkbar, dass ich einer von denen sein könnte.
Irgendwann haben Sie das gedacht und irgendwann haben Sie es nicht nur gedacht, sondern gesagt, oh, ich bin einer von denen. Und Sie haben Ihr Leben halt danach ausgerichtet und wenn ich Sie richtig verstehe, haben Sie ab dann angefangen, nicht mehr gelebt zu werden, sondern zu leben.
Ja, also auf jeden Fall, was meine sexuelle Identität angeht, dass ich einfach dazu stehe, wen ich liebe. Ich habe meinen Partner dann auch kurz nach meinem Coming-out kennengelernt und wir sind eben jetzt seit 20 Jahren zusammen. Das ist schon ein großes Abenteuer und natürlich auch mit Ängsten verbunden und auch mit Momenten von Einsamkeit, aber das hat sich gelohnt. Also es hat sich gelohnt, sich auch selber gerade zu machen und eben dazu zu stehen. Der bin ich und so liebe ich und so bin ich auch von Gott gemeint und geliebt und gewollt.
Als Theologe, als Vikar haben Sie dann in entwicklungspolitischen Zusammenhängen gearbeitet und als Zeitschriftenredakteur einer christlichen Zeitung und irgendwann eines Magazins. Und irgendwann haben Sie gesagt, aber ich habe die Sehnsucht danach, Pastor zu sein. Und dann sind Sie als Pastor der St. Pauli-Gemeinde gewählt worden. Aber das erzählen wir gleich. Mit der Sendung Domradio Menschen sind wir heute zu Gast auf St. Pauli bei Pastor Sieghalt Wilm. Das ist ein bunter Stadtteil in Hamburg. Ich glaube, alle kennen die Reeperbahn, viele das Schanzenviertel, das Karo. Und seit 2002 sind Sie, Pastor Sieghalt Wilm, hier zu Hause. Das ist, ich finde, eine bunte Gemeinde, auch wenn ich lese, wer zu Ihnen in den Sonntagsgottesdienst kommt, die Sie da 2002 einstimmig gewählt hat. Und Sie sagen manchmal, das Leben hier auf St. Pauli ist Himmel und Hölle zugleich. Wie meinen Sie das?
Also Himmel ist, wenn man Party feiern darf und Hölle ist, wenn man Party feiern muss. So einfach ist der Unterschied. Und wir leben hier mitten in der Party. Wir haben zwar jetzt, es ist relativ ruhig hier, weil es eben draußen so kalt ist, aber im Sommer sitzen hier vorne vor der St. Pauli-Kirche 300 Leute und feiern bis in die Nacht. Und wir versuchen vielleicht auch nochmal eine Mütze Schlaf zu bekommen, aber das ist richtig schwer. Also St. Pauli muss man manchmal wirklich erleiden, ertragen, wenn man aus diesem ganzen Rummel ganz, ganz schlecht rauskommt. Und es ist ein großartiger Stadtteil mit großartigen Menschen, auch mit Menschen, die gebrochene Lebensgeschichten zu erzählen haben. Aber immerhin haben sie was zu erzählen und haben das Leben gesehen. Also das ist bei vielen Menschen hier so. Nein, ich liebe das. Ich liebe auch die Vielfalt, auch der Religionen. Also es hat sehr, sehr charmante Seiten und trotzdem, St. Pauli hat Gewalt. Wir haben 16.000 Straftaten bei einer Wohnbevölkerung von 21.000 jedes Jahr. 16.000 Straftaten. Die Davidwache hat ein Revier von nicht einmal einem Quadratkilometer und hat über 100 Beamte im Einsatz auf diesem nicht einmal einen Quadratkilometer. Also das heißt, man muss sich hier, wenn man sich hier an eine bestimmte Ecke stellt, dann muss man nur warten, bis irgendwann tatsächlich ein Krimen geschieht. So ist es halt. Und das bedeutet, man wird, wenn man hier längere Zeit ist, auch zum Zeugen von Gewalt. Und das ist wirklich etwas, was belastend ist.
Wir sind im Moment in Ihrem Pastorat, in Ihrem Büro und es gibt an zwei Seiten Fenster und deswegen können Sie immer auf die Kräne vom Hafen sehen. Also Sie haben immer auch so einen Ausblick in die Weite. Ich weiß nicht, ob Sie hier Ihre Predigten schreiben oder ob Sie die irgendwo anders schreiben, aber wenn Sie Predigten schreiben, dann geht es natürlich um Seelsorge. Und was geht an Seelsorge und was geht nicht?
Also Konfirmandenunterricht ist nicht abgeschafft. Sobald Jugendliche kommen und sagen, sie wollen Konfirmandenunterricht, dann gibt es den auch. Aber es kommt oft keine Gruppe zustande. Wir haben ganz wenige Jugendliche genau in dieser Altersgruppe, beziehungsweise wir haben Jugendliche im Konfirmandenalter, aber das sind dann Muslime. Also deswegen, ich habe zurzeit tatsächlich einen Konfirmanden, der unbedingt Konfirmandenunterricht haben wollte. Und wir haben händeringend versucht, andere dazu zu bekommen. Aber das sind wenige. Wir haben viele Familien mit Kleinkindern. Und dann ist es so, dass Familien wegziehen. Das heißt, wir begrüßen jedes Jahr 500 neue Menschen und müssen uns aber auch von fast 500 wieder verabschieden. Also so hoch ist auch der Durchlauf an Bevölkerung hier. Das sind dann, wir haben 5.400 Gemeindemitglieder, also fast 10% unserer Gemeindemitglieder tauschen sich jedes Jahr aus. Also für Kinder, die hier groß werden, ist das vielleicht auch nicht das richtige Pflaster und deswegen ziehen auch Familien weg. Außerdem ist St. Pauli sehr teuer geworden und eine größere Wohnung findet man dann hier nicht, sondern muss in den Hamburger Speckgürtel. Und aus dem Grunde gibt es dann gewisse Angebote nicht. Aber es stimmt schon, vieles ist hier nicht klassisch. Vieles ist hier nicht so, wie man das von einer Gemeinde sonst so kennt. In vielen Gemeinden ist es ja so, dass es einen harten Kern gibt. So die Eingefleischten, die man dann jeden Sonntag unter der Kanzel sieht oder die sich dann eben unter der Woche auch noch treffen beim Kaffeetrinken oder auch bei der Bibelstunde, beim Frauenkreis und so weiter. Und das ist bei uns aber deutlich anders. Also bei uns haben die Leute ein Wahlverhalten. Gottesdienst ist gut besucht, doch mit etwa 50, 60 Leuten jeden Sonntag. Das ist nicht schlecht. Wir leben ja in einem Stadtteil, wo die Menschen sehr, sehr spät auch aufstehen und spät ins Bett gehen. Und dann morgens um 11, ja, schon gut bin ich zufrieden mit dem Gottesdienstbesuch. Das war nicht immer so. Gab mal Zeiten, als ich hier anfing, da waren also mit Glück 5 Leute irgendwie in der Kirche. Das hat sich wirklich verbessert. Viele taufen, sehr viele taufen, über 50 im Jahr. Es wird geheiratet auf St. Pauli, also das ist auch eine neue Entwicklung. Früher hat man nicht auf St. Pauli geheiratet. Die Leute haben in St. Michaelis geheiratet und für den Junggesellenabschied, da war St. Pauli gut genug. Na, aber jetzt mittlerweile ist es so, dass es eben auch so schön geworden ist. Also wir hatten ja einen Hauptdrogenumschlagplatz auf dem Kirchengelände. Es war ein No-Go-Area und jetzt ist es ein wunderschöner Garten. Und das heißt, Brautpaare zieht es richtig an, auch von auswärts hier zu heiraten. Aber vieles ist nicht so klassisch, wie man es sonst kennt.
Klassisch ist auf jeden Fall hier, dass Sie in einem Pfarrhaus wohnen. Und ein evangelisches Pfarrhaus hat ja oft die Türen offen stehen und der Pastor schüttelt die Betten auf, wenn es jemand braucht. Das passiert denen oft, dass sie Betten aufschütteln.
Also wir haben Gäste im Haus immer wieder. Manche kommen ganz überraschend. Ein junges Mädchen, das von zu Hause weggelaufen ist, weil es der Gewalt entkommen wollte. Die haben wir von jetzt auf gleich aufgenommen. Es gibt aber auch mal einen Schriftsteller, der in Ruhe ein Buch schreiben möchte, der dann auch bei uns ein halbes Jahr gelebt hat. Wir haben einen Sprachschüler gehabt, der 1,5 Jahre hier war und Deutsch gelernt hat, mit uns zusammen. Also, und dann natürlich unsere Pflegekinder.
Und dann standen auf einmal so viele Menschen vor ihrer Tür, dass es mit Betten aufschütteln im Pfarrhaus nicht mehr getan war. Da mussten Isomatten in die Kirche, gleich 80 Stück, Lampedusa auf St. Pauli eben. Davon haben wir schon erzählt, aber wir haben nicht erzählt, welche Eigendynamik das dann bekommen hat, welche Dimension und wie viel Gewalt zwischendurch im Spiel auch immer war. Lampedusa auf St. Pauli, das hat die Sendung Domradio Menschen nach Hamburg zu Pastor Sieghard Wilm gebracht. Es hat im Juni eigentlich harmlos angefangen. Sie haben die Kirche aufgeschlossen für Menschen, die nicht im Regen draußen schlafen sollten. Daraus ist eine große Hilfsaktion, eine große Bürgerbewegung geworden. Dabei ist es nicht geblieben. Es hat die Stadt gespalten. Es ist zwischendurch immer ganz böse eskaliert. Es gab Situationen, da 10 Tage hier die Polizei um das Gelände herumgestanden. Sie haben selber auch immer mal wieder Furcht gehabt. Und eine Zeitung zitiert sie mit dem Satz: Gute Flüchtlinge, böse Flüchtlinge, gute Helfer, böse Helfer, da muss man aufpassen. Sie haben gesagt, Sie haben viel gelernt in dieser Zeit. Worauf würden Sie heute aufpassen?
Also das Zitat aus der Zeitung eben, das ist ja nur ein halbes Zitat. Weiter geht der Satz so, da muss man aufpassen, dass man Menschen nicht zu Feinden vorschnell erklärt. So ist es uns ja hier gegangen. Einerseits lobt die Stadt Menschen, die sich für Flüchtlinge engagieren, für Syrien-Flüchtlinge oder für andere, und lobt das dann als bürgerschaftliches Engagement. Gleichzeitig wurden die Menschen, die sich für die Lampedusa-Flüchtlinge engagieren, kriminalisiert. Also es wurde auch öffentlich vorgeworfen, wir würden Beihilfe zum illegalen Aufenthalt leisten. Das finde ich dann schon schlimm, weil das polarisiert in der Tat. Also ich sehe schon auch da eine Verantwortung des Senats an der Eskalation in dieser Stadt.
Bis jetzt ist es immer wieder befriedet worden oder jedenfalls so, dass es nicht weiter eskalierte. Aber gelöst ist die Situation doch noch nicht, oder?
Wir haben als Kirche alles getan, um immer wieder zu deeskalieren in Situationen, die wirklich schwierig waren. Das ist uns bisher ganz gut gelungen. Wir haben ja zwei Deeskalationen erreicht. Das eine ist der Aufbau von Containern. Schlichtweg in Erwartung des Winters war es dringend notwendig, dass die Flüchtlinge nicht in der Kirche weiter schlafen. Es wurde zu kalt, sondern dass Container aufgebaut werden. Da hat der Senat am Anfang gesagt, das wird er nicht genehmigen. Er wird das Verfahren auch an sich ziehen. Dann hat sich der Bezirk Altona stark gemacht, und zwar in einem breiten Bündnis aller Parteien. Bezirk Altona umfasst etwa 500.000 Menschen, also ist im Prinzip eine Großstadt für sich. Dann hat hinterher der Senat an dieser Stelle auch eingelenkt. Gott sei Dank, kann ich nur sagen.
Wenn man sich so in die Öffentlichkeit begibt, wie Sie das getan haben, Sie haben gesagt, sich gerade machen und sich hinstellen, dann gibt es viele Möglichkeiten, angefeindet zu werden. Das passiert Ihnen auch alles, persönliche Anfeindungen oder öffentliche Anfeindungen. Ein Beispiel ist, dass die Flüchtlinge Englisch sprechen und es ein Wort für Abschiebung, Rückführung gibt, das heißt Deportation. Das ist aufgegriffen worden von der Presse, daraus ist Deportation gemacht worden, was ja im Deutschen eine völlig andere Bedeutung hat. Und Sie sagen, so etwas bekommt man überhaupt nicht wieder eingefangen. Sie können sich vor die Presse stellen und sagen, nein, es ging um Deportation, das ist ein englisches Wort mit einer anderen Konnotation. Sie kriegen das nicht eingefangen. Wie gehen Sie um damit, dass Sie sich so angreifbar und so verletzlich gemacht haben?
Ja, es ist so. Also ich habe sehr dazugelernt, eben auch wie Medien umgehen. Und da tut sich ja auch einen Moment lang das eine oder andere weh. Wir haben ja auch eine ganze Menge rassistische Beschimpfungen bekommen, E-Mails, Briefe, auch mit obszönen Inhalten. Ich habe irgendwann tatsächlich mal alle E-Mails gelöscht, die dieser Art waren. Und ich habe auch alle Briefe einmal verbrannt, um mich davon innerlich auch zu befreien. Aber natürlich bleibt das eine oder andere hängen. Und ich merke schon auch eine manipulative Macht, die da ist, und ein manipulatives Interesse bestimmter Kreise, eben auch der Kirche zu schaden oder auch mir zu schaden. Das ist so. Das ist aber immer so, wenn man in die Öffentlichkeit geht, wenn man etwas wagt. Also Nächstenliebe ist ein Risiko, das ist ein Risikounternehmen, das geht gar nicht anders. Und insofern finde ich, das lohnt sich. Also man darf nie vergessen, wie viel positives Echo es ja eben auch gibt. Also ich finde, manchmal in manchen Momenten fühlt man sich schon auch angegriffen. Aber wenn man es insgesamt betrachtet, fällt es nicht besonders ins Gewicht. Der Versuch dann in der Öffentlichkeit irgendetwas richtigzustellen, den kann man unternehmen, aber das bringt nichts. Das heißt also, man ist tatsächlich, wenn man auf dem Präsentierteller der Öffentlichkeit steht, in gewisser Weise ausgeliefert. Also es kann irgendeine Behauptung öffentlich aufgestellt werden. Das bleibt in den Köpfen der Leser, der Hörer, das bleibt einfach hängen und es hilft gar nichts, das hinterher zu dementieren.
Sie haben viel gelernt in dieser Zeit. Sie haben auch viel über Gott gelernt und darüber möchte ich gleich zum Ende der Sendung mit Ihnen sprechen. Die Sendung Menschen im Domradio mit Pastor Sieghard Wilm, Pastor auf St. Pauli, wo auch Lampedusa auf St. Pauli stattfindet, geht zu Ende. Das geht jetzt einige Monate, dass Sie Ihre Kirche aufgeschlossen haben für afrikanische Flüchtlinge und eine riesige Welle damit ausgelöst haben. Sie sind Ihr ganzes Leben schon mit Gott unterwegs. Hat diese Zeit Ihr Verhältnis zu Gott verändert?
Ja, auf jeden Fall. Das ist ein großes Abenteuer gewesen, also jetzt die letzten Monate. Was hat sich verändert? Also, ich habe gelernt, dass es sich wirklich lohnt, eben auch Risiken zu gehen. Ich bin eigentlich wirklich ein vorsichtiger Mensch und glaube auch, dass das viele, viele Vorteile hat, vorsichtig zu sein. Die Lust an der Risikobereitschaft, die ist schon deutlich gewachsen. Ich denke, ich kenne jetzt besser so dieses Gefühl, wenn man innerlich das Gefühl hat, stimmig zu sein. Und dieses Gefühl hatte ich in der Zeit. Dann kann es da draußen auch ungemütlich zugehen, aber man weiß, wofür man eben den ganzen Tag arbeitet. Man weiß es einfach und man fühlt sich darin stimmig und auch geborgen. Ja, also bei all dem Sturm, der da draußen auch ist, auch die Medienspektakel, was es eben das eine oder andere Mal auch ist, gibt es dann doch eine große innere Gelassenheit, weil man einfach weiß, das ist jetzt richtig, dass du dich dafür gerade machst. Und ich habe eben auch gemerkt, dass es etwas bringt, selber den aufrechten Gang zu üben, weil es einfach Nachahmer findet. Und das ist schön.
Wir sitzen ja hier im Pastorat in Ihrem Büro und schauen auf den Hamburger Hafen, auf die Elbe. Und vielleicht habe ich deswegen das Bild, wenn ich Ihnen zuhöre, dass Sie sagen, ich bin eigentlich ein vorsichtiger Mensch, aber da habe ich eben was gewagt. So als wären Sie vom Hafen einfach aufs Meer gefahren und sind jetzt da unterwegs. Haben Sie das Gefühl, wenn Sie sagen, ich fühle mich auch geborgen auf dieser Fahrt, auf dem Meer, wenn das Bild denn stimmt, was ich da gerade habe? Da wissen Sie zwar noch nicht genau, wohin die Segel gesetzt, wohin der Wind Sie führen wird, aber es wird schon gut sein.
Es gibt dieses wunderbare Bild von dem Heiligen Geist als dem Wind. Das ist ja ein biblisches Bild, wird verglichen, also die Ruach Gottes auch, also die Lebensdynamik kann man das versuchen zu umschreiben und ist in der Tat so, aber wir müssen die Segel setzen. Also wenn wir die Segel nicht setzen, dann kann dieser Wind auch nichts bewegen. Also darum geht es, mutig die Segel setzen und dann tut Gott eben auch das Seine und gibt der Sache Fahrt. Und das habe ich ja gemerkt. Also ich würde schon sagen, es ist ein Erlebnis von Heiligem Geist gewesen, von Geistbewegung, von Geist Gottes, dass eben so eine ganze Bewegung reinkam und wir diesen African Summer hier erlebt haben und jetzt ja auch immer noch Solidarität erleben, über diesen Winter hinaus, eine ganze Bewegung, auch an anderen Orten. Ich habe jetzt von jemandem gehört, der in Bamberg eine Veranstaltung macht zu Lampedusa in Hamburg. Genauso wie ich gestern einen Anruf hatte aus Köln von einem Studenten, der hier ein Praktikum machen wird. Also diese ganzen Anfragen, die sind ja nach wie vor da. Ganze Schulklassen kommen hierher, Jugendgruppen viele, viele junge Menschen, die einfach verstehen, ich kann ein Teil dieser ganzen Sache sein. Also Begeisterung springt über. So. Und das ist schon schön. Also insofern, das ist schon ein Erlebnis von Heiligem Geist.
Pastor Wilm, ich danke Ihnen, dass Sie sich so viel Zeit für uns genommen haben. Ich habe mitbekommen, was das dann bedeutet hat. Sie haben in der Zwischenzeit Termine verschoben, zum Beispiel. Sie haben einer Pressekonferenz nicht beigewohnt, wo Sie eigentlich sein wollten. Ich danke Ihnen für die Zeit. Ich wünsche Ihnen sehr, dass Sie die Segel weiter so setzen, dass Sie in die richtige Richtung segeln werden. Ich danke allen, die zugehört haben. Und vielleicht ist es ja eine Ermutigung, selbst dieses, Sie haben gesagt, das Risiko der Nächstenliebe, wenn ich Sie zitieren darf, das einfach selbst mehr zu wagen im Leben und dann vielleicht auch ein bisschen Fahrt aufzunehmen. Am Mikrofon war Anstalt Krumpen. Machen Sie es gut oder segeln Sie gut.